Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, der Werner hat mich ja schon angekündigt, Jörg-Dieter Wolf, der Sohn vom Hans-Jürgen. Wer mich jetzt nicht so gut kennt, ich komme jetzt mittlerweile aus Pfinztal. Das ist eine kleine Gemeinde, eigentlich die größte Gemeinde in Baden-Württemberg, noch ohne Stadtrecht, kurz vor Karlsruhe, an der B10 zwischen Karlsruhe und Pforzheim. Gehe dort bin mit aktiv in der Liebenzeller Gemeinschaft in Söllingen, in dem Teilort, wo wir sind. Meine Familie ist heute Morgen mit da, meine Frau und meine drei Kinder. Ich arbeite als Teilzeit, als Erzieher in einem Kindergarten und bringe mich ehrenamtlich bei uns in der Gemeinschaft, so gut ich es kann und so viel ich es kann, auch ein. Werner hat es auch erzählt, also ich bin sozusagen Gemeinschaftspastor ohne Gemeinde, ohne eigene. Genau, das bin ich auch noch. Ja, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von der Shannon Etheridge. Das heißt 1 plus 1 gleich 1. Das ist so ein Eheberatungsbuch eigentlich. Ne? Es geht um Sexualität in der Ehe. Und bei ihr habe ich einen Punkt gefunden, einen Unterpunkt, wo sie auf einmal beschreibt, dass Jesus und das, was er getan hat, ganz, ganz viel mit dem altjüdischen Hochzeitsritus zu tun hat. Und da habe ich erstmal gestaunt und erstmal gedacht, okay, gut, das schreibt die jetzt so, habe mich dann so ein bisschen auch im Internet auf die Suche gemacht und fand dann jüdisch-christlichen Fakultät der Freien Evangelischen Akademie in Gießen, dass sie da auch eine Abhandlung drüber hatten. Und die habe ich mir dann auch nochmal durchgelesen und kam dann so auf dieses Thema für heute Morgen. Die Gemeinde, die Braut Christi, ich muss jetzt hier irgendwo draufdrücken, stimmt's? Genau, also ihr seht meinen Stallgeruch. Ich habe gedacht, ich lasse das auf der Folie einfach drauf. Liebenzeller Gemeinschaftsverband, da komme ich nämlich her. Die Gemeinde, die Braut Christi und die Parallelen dazu im jüdischen Hochzeitsritus und im Erlösungsverfahren. Parallel im jüdischen Hochzeitsritus und im Erlösungswerk von Jesus. Ihr habt es letzte Woche hier im Gottesdienst in der Predigt, ging es ganz viel um Leidenschaft und leidenschaftlich glauben und dass wir ein Feuer haben für unseren Herrn. Und ich glaube oder ich hoffe, ich bete drum, dass das, was ich heute Morgen zu sagen habe, euch auch dabei hilft, diese Leidenschaft für Jesus ganz neu zu entdecken und ganz neu in euch aufzunehmen. Hochzeit, Verlobungszeit. Wenn ich da jetzt so an meine Verlobungszeit zurückdenke und wie wir geheiratet haben, das ist ja so, wie es bei uns in unserer westlichen Welt ganz üblich gemacht wird. Man findet sich, man verliebt sich ineinander, man verbringt viel Zeit miteinander. Irgendwann stellt man die Frage aller Fragen, willst du meine Frau werden oder willst du mein Mann werden? Kann ja auch mal passieren, dass sie die Initiative ergreift. Und dann läuft die ganze Geschichte so seinen Gang. Irgendwann, man bucht den Hochzeitssaal. Vielleicht hat man auch einen Hochzeitsmanager, der das so alles dann in die Hände nimmt und organisiert. Und vor 100 Jahren war das noch ein bisschen anders bei uns, etwa, ungefähr so, plus minus, sagen wir mal 150 Jahre. Da konnte es durchaus sein, dass da sich eine Familie mit einer anderen Familie getroffen hat und die miteinander gesprochen haben und gedacht haben, so, wenn wir unser Vermögen zusammenlegen und so unsere gemeinsamen Interessen zusammenlegen und mein Sohn deine Tochter heiratet oder deine Tochter meinen Sohn, dann wäre das doch eine gute Sache und Ehen sind vermittelt worden. Im alten Israel gab es Situationen, da war es dann so, dass auch vermittelt worden ist. Und das allererste und das allerwichtigste, was da dann gemacht worden ist, es wurde als allererstes ein Brautpreis verhandelt. Und das ist auch die erste Parallele, die ich gefunden habe. Es wurde ein Brautpreis verhandelt. Davon lesen wir im Alten Testament an vielen verschiedenen Stellen. Da gibt es zum Beispiel die Brautwerbung für Isaak. Der Abraham hat seinen Knecht Eliezer losgeschickt, ins Land seiner Väter zurückzukehren und da nach einer Braut für den Isaak zu schauen. Es war dann die Rebekka, die dem Eliezer begegnet ist. Und was hat Eliezer im Handgepäck gehabt? Einen Bergschätze. Goldenes Geschmeide, Schmuck, auch Alltagsgeräte aus Gold, Töpfe, Schüsseln, Pfannen. Also der hat so richtig einen Haufen Geld dabei gehabt. Warum? Die Rebekka war bis zu der Zeit in ihrer Familie für ihre Familie eine ganz wichtige Arbeitskraft gewesen. Und das war auch so der Hintergrund von dem Brautpreis gewesen, der damals dann auch gezahlt worden ist. Die Arbeitskraft der Frau, die aus der Familie rausgeholt worden ist, musste ersetzt werden. Das war auch bei Jakob mit Laban dann genau das Gleiche. Jakob hat sich ja in die Rahel verliebt, bis über beide Ohren. Also das war schon jenseits von Gut und Böse, wie er sich nach dieser Frau gesehnt hat. Und wo er dann auch gesagt hat, diese Rahel, die will ich unbedingt haben. Laban, was willst du für die Frau? Das hört sich für uns jetzt komisch an. Was willst du für die Frau? Aber das war damals total üblich und total normal, dass die Leute, dass auch das Mädchen als Besitz der Familie angesehen worden ist und dann aus diesem Besitz der Familie rausgelöst worden ist durch ihren Bräutigam. Und der Laban hat dann gesagt, okay, 7 Jahre arbeiten. Und diese 7 Jahre, die sind für den Jakob vergangen, wie wenn 7 Tage gewesen wären. So verliebt war der. Das Gemeine war ja dann an der Geschichte dass er dann die falsche Braut untergeschoben bekommen hat. Kann ich mir heute irgendwie so gar nicht wirklich vorstellen, wie das geschehen soll, aber die haben wahrscheinlich so Feste gefeiert, dass er nicht mehr wusste, zu wem er da ins Bett steigt. Und es war die falsche. Und das hat er dann am nächsten Morgen festgestellt und sich wahnsinnig geärgert. Und gesagt, Laban, das war die falsche. Ich habe für die Rahel gearbeitet, nicht für die Lea. Und dann sagt Laban, okay, wir können in der Woche nochmal Hochzeit feiern, du arbeitest dann halt nochmal 7 Jahre. Und Jakob hat zugestimmt. Genau so ging es weiter. Das war das, wie es weiterging. Okay, Brautpreis. Also, Jakob hat 14 Jahre gearbeitet für seine Lieblingsfrau. Als David um seine Michal geworben hat, hat Saul auch einen Brautpreis verlangt. Und der war mittlerweile mehr oder weniger nur symbolisch. Und dieser Brautpreis, wenn ich das jetzt sage, das ist krass, ne? 100 Vorhäute der Philister. Da ging es um eins. Saul war es eigentlich gar nicht recht, dass der David seine Tochter heiratet. Der wollte den loshaben. Deswegen so ein komischer Brautpreis. Aber David ist in den Krieg gezogen und hat den Brautpreis gebracht. Simson sollte 12 Feierkleider bringen für Delilah, die er heiraten wollte. Er hat dann 12 Philister erschlagen und ihnen ihre besten Klamotten abgenommen. Und so den Brautpreis wird. Also sind da auch teilweise echt spannende Geschichten dabei, wenn man so guckt, alttestamentlich, was war das so als Brautpreis üblich? Auf jeden Fall, es ging immer drum, ich habe es ja schon gesagt, was ist der zukünftige Schwiegersohn bereit oder auch in der Lage, für das Mädchen seiner Wahl oder für das Mädchen, das ausgemacht ist, in die Waagschale zu werfen? Eben, ganz praktischer Nutzen für die Frau. Wer Vermögen, wer Arbeitskraft, Mut, Geschicklichkeit, Lebenszeit oder sogar das eigene Leben für die Herzdame eingesetzt hat, der wird nicht so schnell wieder bereit sein, sie zu verstoßen, bloß weil dauernd das Essen anbrennt. Der Mann zeigt im Vorfeld, ich bin bereit, für diese Frau Verantwortung zu übernehmen. Und ich übernehme die Verantwortung. Und was für unsere Ohren heute seltsam klingt, zu der Zeit aber fortschrittlich war, die Besitzansprüche der Sippe der Braut, die erloschen mit der Zahlung des Brautpreises, jetzt gehört sie zum Bräutigam. Und was hat das jetzt mit uns zu tun? Jesus hat genau das auch gemacht. Jesus hat einen Brautpreis für seine Gemeinde bezahlt, für dich und mich hat Jesus einen Brautpreis gezahlt. Denn wir alle sind gefangen und Sklaven letztendlich unter der Herrschaft Satans durch den Sündenfall im Garten Eden. Und letztendlich hat Satan Besitzansprüche an uns bis jetzt. Und wie Saul, der David mit seinem Brautpreis loswerden wollte, verlangt Satan den höchsten Preis, das Leben des Sohnes. Wenn die Menschen frei werden sollen, dann nur Jesus, wenn du dein Leben gibst. Hätte Satan aufgepasst, hätte er gewusst, dass der Vater, das Abba, dieses Opfer seines Sohnes schon längst vorbereitet hat. Er nannte es im Fluch über die Schlange. Du wirst ihn in die Ferse stechen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Und er erneuerte diese Vorbereitung mit dem Passahlamm beim Auszug aus Ägypten. Ein Lämmlein geht und zahlt die Schuld. Ein Lämmlein stirbt. Das Blut eines Lammes befreit ein ganzes Volk und bewahrt ein ganzes Volk davor, dass der Erstgeborene stirbt. Er bestätigt dieses Opfer mit den Opferlämmern jedes großen Versöhnungstages in Israel. Und was auf Golgatha zunächst mal wie das größte Versagen Gottes aussah, nämlich der eingeborene Sohn stirbt elendlich an einem Kreuz. Das, was aussah wie der große Triumph der Hölle, Satan hat scheinbar gesiegt, Jesus ist weg. Das war der Freikauf. Das war die Sühne. Das war der Brautpreis, den der Sohn für seine Braut, für seine Gemeinde, für dich und mich bezahlt hat. Und was ist das Ende vom Lied mit der Bezahlung dieses Brautpreises? Satan hat keinerlei 0,0 Ansprüche mehr an dir. Du bist jetzt Jesu große Liebe. Für dich war er bereit, war der Vater bereit, das Wertvollste zu geben, was er hatte, seinen Sohn. Und weil Jesus ohne Sünde in den Tod ging, konnte der Tod ihn nicht halten. Und seitdem haben wir die Hoffnung auf die Auferstehung. Seitdem sind wir und können wir frei sein, frei von dem Bann der Sünde. Jesus hat für dich alles gegeben, du bist seine große Liebe. Wenn jetzt der Brautpreis verhandelt war, dann gab es im alten Israel eine Verlobungsfeier. Und bei dieser Verlobungsfeier war es dann so, nach dieser Verlobungsfeier gehörten Braut und Bräutigam rechtlich schon zusammen. Die galten schon als Paar. Die galten schon als neue Einheit, auch wenn die Ehe noch nicht vollzogen war. Genau in dieser Zeit war es zwischen Josef und Maria, als der Engel zu Maria kam und ihr gesagt hat, du wirst einen Sohn bekommen. Der Geist Gottes wird dich überschatten und du wirst den Sohn des Höchsten gebären. Und genau das war das Problem, das Josef hatte, als er mitgekriegt hat, Maria ist schwanger. Er wusste, dass er es nicht war. Und für die Leute in Nazareth muss es so ausgesehen haben, als ob die beiden nicht an sich halten konnten. Als ob sie das nicht hingekriegt haben, die Verlobungszeit durchzuhalten. Aber darum geht's jetzt gar nicht. Es geht um diesen Verlobungskelch. Und da habe ich in beiden Dokumenten, die ich da gelesen habe, gelesen, es gab eine Verlobungsfeier. bei der der Bräutigam der Braut unter Umständen das erste Mal vorgestellt worden ist. Und da gab es dann einen Kelch und der Bräutigam hat daraus getrunken und hat dann den Kelch seiner Liebsten oder seiner zukünftigen Frau entgegengehalten und sie konnte, durfte ihn nehmen und wenn sie daraus getrunken hat, dann war es klar, sie ist auch einverstanden. Wenn sie nicht draus getrunken hat, wenn sie den Kelch abgelehnt hat, dann war auch klar, okay, gut, diese Verbindung soll nicht sein. Wo bietet uns unser Bräutigam Jesus Christus heute einen Kelch mit Wein an, aus dem er schon getrunken hat? Da steht's, vorbereitet. Dürft ihr heute wieder festmachen. Im Abendmahl. Im Abendmahl bietet uns Jesus das an und fragt dich und mich. Und als ich das erste Mal gelesen habe und wo ich es jetzt wieder sage, treibt's mir auch den Schauer über den Rücken. Jesus fragt dich, willst du meine Braut sein? Okay, für uns Männer hört sich das jetzt komisch an. Aber als Gemeinde Jesu Christi sind wir Braut Jesu. Und Jesus fragt dich, willst du für immer zu mir gehören? Willst du dich mir anverloben? Im Abendmahlskelch bietet er dir's an, fragt er dich, willst du dich mir anverloben? Und es ist deine Antwort drauf, was du jetzt tust. Nimmst du diesen Kelch? Trinkst du auch daraus oder lehnst du ihn ab? Jesus fragt dich, willst du mich heiraten? Und genau deswegen muss ich wissen, was ich tue, wenn ich es zu mir nehme. Weil es eben neben der Erinnerung ans Leiden und Sterben Jesu, weil es eben neben der Einsetzung des neuen Bundes auch noch das ist, dass Jesus sich mit mir verloben will. Und dass er sich mit mir verlobt hat. Und dass es mein Zeugnis vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt ist, ich nehme diese Werbung an oder ich bekräftige es nochmal, ich habe diese Werbung angenommen. Ja, ja, ich will. Ich will eins sein mit Jesus. Und jetzt ist der Vertrag bindend. Wenn die Braut den Kelch genommen hat und daraus getrunken hat, dann war der Vertrag bindend. Dann hatte die Familie keine Besitzansprüche mehr an ihr. Dann war klar, die zwei werden heiraten. Und so wie die Bräute damals noch in ihren Familien gelebt haben, bis dann der Bräutigam kam, um sie zu holen, so lebe ich heute noch hier in dieser Welt. Aber mein Zuhause ist bei ihm. Meine alte Sippe, diese Welt hier, hat keinen Rechtsanspruch mehr an mir. Ich gehöre nicht mehr den Mächtigen und Gewaltigen dieser Welt. Ich gehöre zum König aller Könige, zum Herrn aller Herren. Ich habe es euch ganz vergessen zu zeigen. Jesus reicht uns den Kelch des im Abendmahl und fragt dich, willst du dich mit mir verloben? Vielleicht hat Paulus auch deswegen geschrieben, dass wir uns prüfen sollen, wenn wir das Mahl zu uns nehmen. Weil es eben auch in dieser Verlobungszeremonie, und vielleicht ist da in der Bibel nichts so wortwörtlich drüber geschrieben worden, weil es vielleicht für die Menschen auch klar war. Ich weiß es nicht. Ich fand es nur so spannend, diese Zusammenhänge zu entdecken. Vor der Hochzeit hat eine verlobte jüdische Frau eine Reinigungszeremonie vollzogen. Bevor es dann soweit war, dass klar war, okay, jetzt bald geht's los, dann ist sie in ein Bad gestiegen, mit dem sie dann auch gezeigt hat, mein bisheriges Leben in meiner bisherigen Familie geht jetzt zu Ende. und ich beginne ein neues Leben an der Seite meines Mannes. Nochmal ihre Bestätigung, ich will mich mit diesem Mann einlassen. Es ist so spannend. Die Taufe. Unser Zeichen, dass wir für Jesus dieser Welt gestorben sind, dass wir mit Jesus gestorben und auferstanden sind, das gibt's auch in der Hochzeitszeremonie, in der Verlobungszeremonie im alten Israel. Wieder zeigen wir, können wir damit zeigen, ja, ich gehöre zu diesem Jesus. Ja, ich bin sein für immer und ewig. Ja, und mir fällt dazu auch noch ein, also er ist mein geliebter Mann. Ich freue mich und ich bereite mich darauf vor, einmal von ihm nach Hause geholt zu werden. Einmal mit ihm zusammen ein ganz neues Leben zu beginnen. Und dazu fällt mir noch ein, Paulus schreibt in einem seiner Briefe, dass wir geheiligt sind durch das Wasserbad des Wortes. Die Auseinandersetzung mit der Bibel brauche ich auch immer wieder. Sie ist ja schließlich Jesu Liebesbrief an uns. Und ich kann jetzt nur als, nur in Anführungszeichen, ehemaliger Bräutigam sprechen, wie wichtig war mir der Austausch mit meiner Braut. Und so wichtig darf uns der Austausch mit Jesus sein. Und dann, nachdem das alles geklärt war, nachdem das alles vorbereitet war, ging der Bräutigam zurück ins Haus seines Vaters und hat die Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit genutzt, um den Hausstand vorzubereiten und vor allem, um den Ort für die traute Zweisamkeit des Paares vorzubereiten, das Brautgemach. Und erst wenn das Brautgemach fertig war, konnte und durfte er die Braut nach Hause führen. Wisst ihr, wer den Zeitpunkt bestimmt hat, wenn das Brautgemach fertig ist? Der Vater des Bräutigams. Schon wieder ein Schauer. Spürt ihr die Parallele zu Jesus? Seht ihr die Parallele zu Jesus? In Johannes 14, 2 bis 3 sagt er uns, dass er ins Haus des Vaters geht, um für uns die Stätte vorzubereiten. Das genau ist die Brautkammer. Okay, das Bild hinkt jetzt wieder für uns Männer. Aber trotzdem, er ist jetzt beim Vater, um unsere Wohnung vorzubereiten. Und in Matthäus 24 bezeugt Jesus, dass allein der Vater die Stunde weiß, wann es fertig ist. Er bereitet vor und wir warten drauf, dass er uns holt. Und dann ist das große Hochzeitsfest. Wir leben jetzt genau in dieser hochspannenden Zeit zwischen Verlobung und Hochzeit. Das ist die Zeit, in der wir jetzt leben. Und wenn der Vater, wenn Abba sein grünes Licht gibt, dann wird Jesus kommen und uns im großen Brautzug zu sich holen. Und ich bin tief davon überzeugt, dass Jesus alles, aber wirklich auch alles dran setzen wird, um unser Haus in der Herrlichkeit, um unser Zuhause in der Herrlichkeit so schön und wunderbar zu gestalten, wie er es für uns geplant hat und wie es jedem Einzelnen von uns entspricht. Und gleichzeitig kümmert er sich auch um unser Leben im Hier und Heute und will die Beziehung mit uns pflegen, bis es dann soweit ist. So wie das Brautpaar auch in der Zeit, in der der Bräutigam das Brautgemach vorbereitet hat, dann auch mit der Braut in Beziehung gelebt hat. Das ist mir das letzte Mal auch passiert. Irgendwie kriege ich die ganze Folie nicht mehr hin. Da müsste jetzt unten drunter stehen, Jesus bereitet unsere Wohnung im Himmel vor. Das fünfte habe ich nicht mehr draufgeschrieben. Aber das ist das, was kommt. Das Hochzeitsfest. Das war der Abschluss der Brautwerbung, das Hochzeitsfest. Und was soll ich dazu sagen? Jesus holt uns heim. Jesus holt uns zu sich. Jesus belohnt uns. Wir dürfen sehen, was wir geglaubt haben. Wir bekommen die weißen Gewänder der Gerechtigkeit. Wir feiern mit unserem Mann, Bruder und König. Wir bekommen unsere Aufgabe, unser Abenteuer für die Ewigkeit. Wir kehren endlich zurück in die sichtbare Gemeinschaft mit Gott, die mit dem Sündenfall in Eden verloren gegangen ist. Und dieses Fest beginnt mit dem Zug des Bräutigams zum Haus der Braut. Jesus kommt uns in der Entrückung entgegen. Er holt sie ab und bringt sie in ihr neues Zuhause. Das Gleichnis von den 10 Jungfrauen beschreibt dieses Ereignis, wie das damals abgegangen ist. Und diese Entrückung Jesus entgegen, der Brautzug ihm entgegen, das ist das nächste große heilsgeschichtliche Ereignis, auf das du und ich zugehen, wenn wir zu diesem Jesus gehören. Wenn wir Ja gesagt haben, ja Jesus, du hast den Brautpreis für mich bezahlt. Ja, ich will mich mit dir verloben. Ich reinige mich für dich. Ja, man möchte beinahe schmunzeln. Ganz hochoffiziell. Genau so, wie es zu seiner Zeit damals üblich war und wie es nicht nur zu seiner Zeit, sondern auch in seiner Kultur üblich war, hat Jesus uns, dir und mir, den Antrag gemacht und den Preis bezahlt, dass wir seine Braut werden können. Und er bereitet alles vor, dass wir mit ihm zusammen sein können. In unseren Ehen dürfen wir diese Verbindlichkeit, mit der Jesus seine Gemeinde liebt, nachempfinden. Seine Leidenschaft, seine Passion für uns. Und wenn wir jetzt nur den Begriff Passion Christi hören, an was denken wir da? Nicht unbedingt an den Film von Mel Gibson, aber eben an das, was dieser Film beschreibt. Das Leiden und Sterben Jesu für uns. Sein Weg ans Kreuz zu unserer Erlösung. Da hat er alles bezahlt. Jetzt ist es die Frage an dich. Nimmst du sein Angebot an? Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, es ist so unfassbar praktisch, was du uns vorgelebt und mitgegeben hast, als du gesagt hast, dass wir als deine Gemeinde deine Braut sind. Du hast den Brautpreis bezahlt. Du reichst uns im Abendmahl den Verlobungsbecher. In der Taufe dürfen wir uns reinigen lassen von dir und bekennen, wir gehören zu dir. Und Jesus, ich danke dir, dass du jetzt beim Vater bist, dass du alles vorbereitest für uns, dass es wunderbar werden wird. Und ich freue mich auf den Tag, wenn du kommst und wenn wir Hochzeit feiern dürfen. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns hier, der das noch nicht für sich angenommen hat, das, was du für uns getan hast. Lass es in seinem Herzen eine Sehnsucht werden. Und ich danke dir, dass wir es heute Morgen auch ganz praktisch sehen und erleben dürfen, dass du uns den Verlobungskelch nochmal so ganz praktisch entgegenreichst. Und ich bete bei ganz vielen um ein Ja für dich, ein Ja zu dir. Jesus, danke. Danke, dass du dich mit mir verlobt hast. Danke, dass ich zu dir gehören darf, dass du mein Bräutigam bist und dass ich einmal für alle Ewigkeit bei dir sein darf. Amen.